SWR 2 Wissen. Aula.
Mit dem Thema digitale Risiken zerstreuen wir uns zu Tode. Wir sollen kreativ sein, flexibel, offen für alles, spontan, schnell, wendig. Hier eine SMS empfangen, gleichzeitig bei WhatsApp vorbeischauen, dort einen Link auf Facebook loswerden, dann rüber zur Wikipedia-Recherche und schließlich schnell zum realen Supermarkt um die Ecke. Die Apple Watch zählt brav unsere Schritte. Sind wir auf dem Weg in die digitale Verblödung, die permanente Zerstreuung? Darüber spreche ich mit Katharina Katzer vom Institut für Cyberpsychologie und Medienethik in Köln. Sie hat ein Buch dazu geschrieben, Titel Cyberpsychologie – Leben im Netz. Frau Katzer, zunächst soll es kurz um den Amoklauf in München gehen. Der Täter hat intensiv ein Ego-Shooter-Spiel genutzt. Und daraufhin gab es in Deutschland eine Diskussion. Die einen dämonisierten diese Spiele, andere verharmlosten sie. Wie bewerten Sie das?
Vollkommen richtig. Also ich denke, beides ist völlig kontraproduktiv. Also einmal die Verharmlosung, aber auch die vollkommene Dämonisierung. Man muss ja einmal verschiedene Dinge, denke ich, betrachten und vor allen Dingen auch sehr differenziert mal auf diese Lage gucken. Zum einen muss man natürlich sehen, das erste Ego-Shooter-Spiel ist von der NASA entwickelt worden, auch von jemandem, der bei der NASA war. Wir wissen auch, dass das amerikanische Militär auch Ego-Shooter einsetzt, zur Rekrutierung, zur Ausbildung und so weiter. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, wir wissen, Studien zeigen, dass Jugendliche seit dem Jahr 2000 deutlich empathieloser werden. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wer für die Empathie bei uns zuständig ist, dann ist das eine ganz bestimmte Region im Gehirn. Und jetzt kommen wir wieder zu den Ego-Shooter-Spielen. Also die Hirnforschung zeigt ganz klar, dass Leute, die sehr intensiv, sehr viel Ego-Shooter spielen, genau diese Hirnregion weniger aktivieren. Das heißt also, das Gehirn von bestimmten Leuten kann durchaus emotionsloser werden und eine Aggressionsbremse tritt hier ein. Das heißt aber jetzt im Umkehrschluss nicht, dass jeder, der diese Spiele spielt, gleich zum Amokläufer wird. Das heißt, wir müssen auch ganz bestimmte Risikofaktoren hier mit einbeziehen. Das wird eben oft nicht gemacht. Das heißt, wie ist die soziale Situation, die Integration? Hat man eine psychische Belastung? Auch in welchem Umfeld leben wir? Also wir wissen, dass wenn wir in einem aggressiven Umfeld groß werden, wir auch diese Aggression oder dieses Verhalten natürlich auch lernen. Und das gilt auch für den virtuellen Raum. Also nicht nur den realen Raum betrachten, sondern auch in welcher Online-Gruppe befinde ich mich im Netz.
Ich komme noch mal zum Stichwort Empathie. Also Sie haben ja gesagt, es gibt wirklich Studien, die zeigen, dass die Empathie zurückgeht. Das heißt, ich kann mich schlechter in andere hineinfühlen, aber ich kann auch vielleicht weniger gut Mitleid zeigen, werde so ein bisschen hartgesottener. Gilt das denn auch für alle Spieler oder gibt es da auch riesige individuelle Unterschiede?
Also man kann natürlich schon sehen, dass diese Empathiefähigkeit im Gehirn zurückgeht bei Leuten, die das sehr häufig und sehr intensiv spielen. Also Gelegenheits-User, die sind da eigentlich nicht von betroffen. Aber Menschen, die das natürlich stundenlang und über einen längeren Zeitraum spielen, bei denen kann man das feststellen. Das heißt aber natürlich nicht, dass die gleich zum Amokläufer werden.
Und wahrscheinlich spielt auch der Suchtfaktor eine gewisse Rolle. Also wenn so ein Spiel zur Sucht wird, dann wird es gefährlich.
Auf jeden Fall. Ich meine, wenn wir Sucht betrachten, hat das natürlich auch immer was mit Kompensation zu tun. Das heißt, irgendwas im normalen, alltäglichen Leben fehlt mir. Ich habe Probleme oder ich habe Probleme mit meinem Selbstwertgefühl, mit mir selber. Das heißt, ich versuche das mit diesem Suchtmittel, nämlich mit dem Online-Spiel, auszugleichen. Und dann in dem Moment wird es eigentlich gefährlich.
Meinen Sie, man kann das quantifizieren, wann eine Sucht ist?
Da müssen wir natürlich jetzt auch Menschen befragen, die sich mit Sucht beschäftigen. Was wir natürlich schon sehen können, dass mittlerweile 10% der 12- bis 18-Jährigen Internet- oder Online-Game-süchtig sind. Also wir sehen schon eine Tendenz, dass eine gewisse Anzahl von Jugendlichen, gerade auch jungen Männern, gefährdet ist, Online-Game-süchtig zu werden. Betrifft jetzt aber nicht nur die Ego-Shooter-Spiele, sondern insgesamt.
Ja, ich finde es sowieso ein bisschen eingleisig, dass wir uns immer auf diese Ego-Shooter-Spiele konzentrieren, also Counter-Strike zum Beispiel. Da geht es ja richtig hart zur Sache. Ich glaube, da muss man in die Rolle einer Figur, in die Perspektive schlüpfen.
Richtig.
Und wir sagen einfach mal, es ist ein Ballerspiel. Also es geht darum, möglichst viele Leute umzubringen. Ne?
Genau.
Mit harten Waffen.
Richtig.
So, jetzt gibt es aber noch 1000 andere Spiele daneben.
Ja, natürlich. Eben. Man muss natürlich auch sehen, es gibt unterschiedliche Typen von Spielen, unterschiedliche Härte gerade natürlich auch. Und man muss natürlich auch schauen, ab wann setzt die Nutzung ein? Also ich würde jetzt nicht sagen, ein hartes Ego-Shooter-Spiel sollte ein 8-Jähriger spielen. Für einen 14-Jährigen ist es vielleicht auch schon ein bisschen problematisch. Wir Erwachsenen können vielleicht damit auch besser umgehen, wo man natürlich auch hier sehen kann, wenn wir bestimmte Faktoren vorliegen haben, wir Probleme haben, ich mich selber unwohl fühle und versuche mit diesem Online-Spiel auch Aggressionen abzubauen oder dass ich mich wohler fühle, zufriedener werde, kann das natürlich auch bei einem Erwachsenen etwas auslösen. Also ich denke einfach, es greift vielfach zu kurz, immer nur auf die Ego-Shooter zu schauen und die einfach zu dämonisieren.
Haben die Erwachsenen größtenteils ziemlich viel Kontrolle über ihre Kinder verloren?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde schon sagen, durch Smartphone und durch natürlich die mobile Internetnutzung ist es schon so, dass viele Eltern natürlich keinen Einblick mehr haben in das, was ihre Kinder machen. Und vielfach ist es heute leider auch noch so, dass die Eltern wenig mit ihren Kindern darüber sprechen. Was macht ihr eigentlich oder was erlebt ihr eigentlich? Hat auch was damit zu tun, dass viele Erwachsene das Gefühl haben, naja, die Kinder sind im Handy so super und die meinen nachher, ich habe nicht so viel Ahnung und dann habe ich eine Blöße oder ich zeige, dass ich was nicht gut kann. Und das ist genau der Fehler, weil die Eltern haben eigentlich die Lebenserfahrung. Und über diese Erfahrungen müssen sie mit den Jugendlichen sprechen. Es geht gar nicht so um die Nutzung, wie schnell kann ich was online stellen und wie schnell mache ich ein Filmchen, sondern was steckt eigentlich hinter dem Verhalten? Was passiert da mit mir?
Das ist doch eine Generationenfrage. Also wie bringt man die Generation wieder miteinander ins Gespräch? Weil die Kinder halten uns Erwachsene, glaube ich, für ziemlich unprofessionell und für ziemlich doof, was das Computer angeht. Und wir halten unsere Kinder für die absoluten Freaks und für die absoluten Profis. Mhm. Und da kann man schlecht Brücken schlagen, oder?
Doch, ich glaube, die Brücke kann man sehr gut schlagen, wenn man gerade Dinge auch gemeinsam macht. Also wenn ich als Erwachsener auch meine Bedürfnisse, die ich im Internet oder die ich online versuche zu befriedigen, mit meinen Kindern bespreche, zu sagen, warum nutze ich das eigentlich, wie nutze ich das und welches Bedürfnis hast du? Also gerade Eltern sagen ja häufig, ja, auch diese neuen Livestreaming-Dienste, das kann ich nicht verstehen, warum muss man sich so selbst darstellen und in jeder Sekunde filmen und das dann posten? Man muss natürlich mit Jugendlichen reden, warum machst du das? Und da stehen natürlich bestimmte Motive dahinter. Man möchte sich darstellen, man möchte Teil einer Gruppe sein, man möchte wahrgenommen werden und das muss man natürlich als Erwachsener auch verstehen. Ich glaube, da ist so die Krux, dass wir unser Verhalten nicht verstehen.
So, und wir können nochmal also ergänzend sagen zu diesem Themenkreis Computerspiele und Amoklauf. Es wird wirklich gefährlich, wenn sozusagen der Nutzer schon eine gewisse Psychopathologie schon mitbringt.
Ja, ich würde sagen, wenn jemand in einer psychischen, problematischen Situation ist. Ich meine, wir kennen ja alle selber, dass wir das Leben nicht immer schön ist und wir haben auch problematische Situationen. Und jeder geht unterschiedlich damit um. Aber wenn natürlich jemand sehr, sagen wir mal, eher in eine depressive Ecke geht oder bestimmte Probleme kumulieren und ich auch im bestimmten Alter bin, ich bin jung und habe eine Perspektivlosigkeit oder ich bin in einer lebenskritischen Phase, eine Umbruchphase, dann kann das natürlich dazu führen, dass ich mich eher solchen Spielen widme, weil es mir dann da besser geht, so glaube ich.
Das eigentliche Thema unseres Gesprächs, Frau Katzer, ist ja, wie wirken digitale Medien auf uns? Was machen die mit uns? Mhm. Und also als Sie auf dem Weg nach Köln hierher gefahren sind, wir nehmen es ja im WDR-Studio in Köln auf, im ICE, der war ziemlich voll, es gab keinen Menschen ohne iPhone. Es gab keinen, der ungefähr, würde ich sagen, drei Viertel der Zeit da drauf guckte.
So ist es. Also ich würde sagen, wir haben sozusagen eine Art Automatismus eigentlich entwickelt mittlerweile. Zum einen wird natürlich von der Gesellschaft erwartet, man muss ein Smartphone haben, man muss immer erreichbar sein, wir müssen immer online sein, wir müssen auch in bestimmten Abständen schauen und auch reagieren, sonst werden wir bestraft, weil dann sagt jemand, ja, du meldest dich ja nicht. Auf der anderen Seite sehen wir, dass durch das Smartphone natürlich mit uns selber auch viel passiert. Also man kann schon sagen, Studien in Deutschland zeigen, ganz spannend, dass wir mittlerweile das Gefühl haben, das Smartphone ist ein Teil unseres Körpers. Wir empfinden es wie eine Art Hand oder Arm und wenn es nicht da ist, fühlen wir uns, als wenn hätte ein Körperteil amputiert. Andererseits entwickeln wir auch zum Teil eine emotionale Beziehung zu dem Smartphone. Also US-Studien zeigen, ja, wir fühlen fast so eine Art, wäre es eine Art Haustier. Ja, und die Bitkom hat die Frage gestellt, ja, wen würden Sie mitnehmen auf eine einsame Insel, wenn Sie sich entscheiden müssen, Ihr Smartphone oder Ihren Partner? Sagt die Mehrheit, das Smartphone.
Also oh je, auch, das sagt aber schon viel, oder?
Also auch wenn das jetzt ein bisschen lustig ist, wir sehen schon, dass das Smartphone ein Teil unseres Lebens, auch unserer Persönlichkeit eigentlich wird. Und wir sehen auch, dass Phänomene wie Nomophobie zum Beispiel, also die Angst, no mobile zu sein, also nicht online gehen zu können oder auch das berühmte Phantomschauen, das ich selber auch erlebt habe. Also ich das Gefühl hatte, es wäre etwas auf meinem Smartphone passiert und ich nehme es in die Hand und schaue drauf und es war überhaupt nichts. Das heißt, dass wir im Endeffekt richtig getriggert, konditioniert werden, dass etwas passiert und dass wir drauf schauen müssen.
Wenn Sie sagen, dass für Menschen schon sozusagen als Körperteil gilt, wenn die eine starke emotionale Bindung dazu haben, dann würde ja unser Kulturkritiker Adorno, der gute alte Adorno, der hätte was vom Fetischcharakter gesagt und von Verdinglichung. Also wenn Geräte uns jetzt so dominieren können, ist das doch eine Gefahr, oder nicht?
Also
das
Spannende ist schon, wenn Sie verschiedene Experimente auch anschauen, die wir auch selber machen, wenn Sie die Geräte Leuten wegnehmen. Das heißt aber jetzt nicht nur Jugendlichen, sondern Erwachsene in unserem Alter, die beruflich auch dieses Gerät viel nutzen, dass kaum nimmt man es ihnen weg, entwickeln die einen unglaublich hohen Stresslevel. Das heißt, sie fühlen sich wahnsinnig gestresst, sie fühlen sich auch viel unzufriedener mit ihrem Leben momentan. Und sie haben das Gefühl, wenn sie das Smartphone endlich wieder haben, geht alles besser und sie fühlen sich zufriedener. Das heißt also, hier passiert was mit unserem Kopf.
Ja, was passiert da?
Ja, es findet natürlich schon etwas statt, dass ein Gerät, eine Technologie, die eigentlich mit früher, wo man sagen kann, es war ein technisches Gerät, das irgendwo stand, irgendwo lag, ja, ist mittlerweile ja zu uns gehört, zu unserem Körper, zu unserer Persönlichkeit, auch zu unserem Gehirn. Wir tragen es ja eigentlich auch immer bei uns. Es bleibt ja nicht irgendwo liegen, sondern wir haben es meistens ja nicht in der Tasche, sondern wir haben es am Körper, in der Brusttasche, in der Hosentasche, damit wir auch immer spüren, wenn etwas passiert. Also praktisch dieser ständige Kontakt führt eigentlich auch dazu, ja, dass wir eine gewisse Verbundenheit mit diesem Gerät, mit dieser Technologie führen. Und wir sind ja eigentlich erst am Anfang. Wenn man überlegt, dass wir irgendwann ja Chips bekommen, die wir in die Hand einsetzen, die gibt es ja jetzt schon und mit dem können wir bezahlen. Das heißt also, Technologie wird in unseren Körper integriert. Da sind wir nicht mehr weit weg.
Kann man sagen, was dieses iPhone, also wir nehmen das mal als Passport-Toto-Gerät, ja, aber es ist ja ein Computer, es hat den Zugang zu Apps, es hat den Zugang zu sozialen Plattformen wie Twitter und Facebook. Kann man sagen, was das sozial mit uns macht, weil Sie haben eben angedeutet, es geht da schon um das Bewusstsein, vielleicht ist es ja auch eine Illusion, immer mit allen reden zu können, immer in Kontakt zu sein, immer auch vielleicht Anerkennung zu bekommen durch diesen Kontakt.
Ja, also zum einen dieses soziale Bedürfnis spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle. Also, dass ich im Endeffekt mit anderen in Kontakt stehe, dass ich zu einer Gruppe gehöre, dass ich dazugehöre und nicht alleine bin. Das andere, was ich aber umso spannender finde, ist, dass wir, sagen wir mal, nicht nur den Kontakt zu den anderen über Facebook brauchen, sondern allein der Kontakt des Gerätes oder mit dem Gerät, dass ich mich mit dem Gerät befasse, führt dazu, dass ich mich besser fühle und nicht alleine fühle. Also es ist nicht nur immer nur der Kontakt zu anderen, sondern allein der Kontakt zum Gerät hat eine gewisse Bedeutung für mich. Und da entwickelt sich natürlich etwas, das wir vorher so noch nicht kannten.
Jetzt sagen ja auch Kulturkritiker, also dieses Gerät zerstreut uns, ja, also macht uns permanent irgendwie unaufmerksam. Wir reagieren auf jede WhatsApp, wir reagieren auf jede SMS. Wir haben dafür eigentlich gar keine Zeit mehr für die richtige Konzentration. Ist ja auch eine gute alte Kulturkritik, die uns das nochmal vorwirft. Was halten Sie von dieser These und stimmt die?
Also was ganz klar auch Studien zeigen, ist, dass die Konzentrationsfähigkeit natürlich, wenn man immer wieder unterbrochen wird, was ja mit durch das Smartphone geschieht. Also wenn wir Studien anschauen, alle 8 Minuten im Durchschnitt schaut ein Deutscher auf sein Smartphone. Das heißt, sie werden alle 8 Minuten theoretisch in dem unterbrochen, was wir gerade machen. Das heißt, unser Gehirn muss sich immer wieder mit neuen Dingen befassen und auch wieder mit dem Alten, also zurückkehren. Das ist natürlich immens anstrengend und es zeigt sich ganz klar, dass wir dadurch weniger aufmerksam sind, dass wir mehr Fehler machen, dass wir auch länger brauchen, um etwas zu Ende zu bringen. Das heißt, natürlich hat das Auswirkungen auf das, was ich mache.
Wir müssten eigentlich jetzt mal aufs iPhone gucken. Wir reden nämlich ungefähr 12 Minuten. Aber wir haben es beide ja ausgestellt. Wir sind ja brav.
Schon so lange.
Ja, schon so lange. Also Sie würden schon sagen, an dieser Zerstreuungstheorie, die stimmt.
Das würde ich schon sagen.
Ja?
Man muss ja auch sehen, wenn Sie sich anschauen, das Lesen hat sich ja auch verändert. Also es gibt Studien, die zeigen, die Studenten lesen gar keine Bücher mehr. Sie können es gar nicht mehr, weil sie nur noch abscannen und bei bestimmten Teilen einfach aufhören zu lesen. Wir sind sozusagen darauf auch konditioniert, nur kurze Teile noch aufzunehmen oder überhaupt uns dafür zu interessieren. Das bedeutet natürlich, dass wir einerseits immer wieder unterbrochen werden. Das bedeutet aber auf der anderen Seite auch, dass wir natürlich immer mehr nur unser Kurzzeitgedächtnis gebrauchen. Das heißt also, all das, was wir eben kurz tun, und es zeigt sich auch die Zerstreuung, die wir haben, wir befassen uns mit vielen Dingen, führt dazu, dass wir eigentlich gar nicht mehr unser Langzeitgedächtnis füttern. Und das macht natürlich auch etwas mit uns. Wir berauben uns dadurch auch bestimmter Fähigkeiten. Gerade auch, wenn wir, sagen wir mal, Probleme lösen möchten oder intensive Entscheidungen fällen oder auch komplexe Entscheidungen fällen müssen, komplexe Probleme, da spielt das Langzeitgedächtnis eine große Rolle. Und wenn wir das nicht mehr füttern und das vernachlässigen, ja, dann berauben wir uns dieser Fähigkeit und bleiben eigentlich nur im Kurzzeitgedächtnis stehen.
Ja, ich kann natürlich auch fies sagen, wir brauchen kein Langzeitgedächtnis mehr. Das ist ja Wikipedia, hat das übernommen.
Ja,
ich google das halt, wenn ich es nicht mehr weiß.
Ja, man kann natürlich sagen, wenn ich nicht mehr weiß, ich weiß, wo ich es finde, dann finde ich das.
Genau.
Nur das Problem ist, dass wir das Langzeitgedächtnis brauchen, um selber eigentlich unser Gehirn wieder anstrengen zu können, um bestimmte Dinge erfinden zu können, um Probleme lösen zu können. Das können wir eben nicht nur mit dem Kurzzeitgedächtnis. Alle Erfahrungen, die wir machen, die werden im Langzeitgedächtnis gespeichert. Das brauchen wir. Das zeigt die Hirnforschung ganz klar. Und wenn wir das jetzt nicht mehr tun, dann brauchen wir wahrscheinlich irgendwann wirklich den total intelligenten Computer, der alle Entscheidungen fällt und der vor allen Dingen auch intelligente, tolle Probleme lösen kann.
Würden Sie sagen, bei Kindern, bei Schülern, die, wir kennen das ja auch, die Schularbeiten machen, das iPhone liegt auf dem Schreibtisch und das ist auch an. Würden Sie sagen, das ist tödlich fürs Lernen? Sollte man auf keinen Fall machen?
Also Studien zeigen ganz klar, dass dadurch die Konzentration unterbrochen wird, dass man schlechter lernt, dass die Hausaufgaben auch viel mehr Fehler enthalten und dass man auch viel länger braucht. Also ich würde sagen, das Smartphone oder das iPhone ist natürlich toll, wenn ich Hausaufgaben mache und etwas Bestimmtes suche. Ich habe ein Problem und brauche das für meine Hausarbeit. Dann ist das toll, dann kann ich es benutzen. Aber es ist natürlich fatal, das einfach liegen zu lassen, wenn es ständig aufblinkt und ich wieder abgelenkt werde, weil vielleicht eine WhatsApp-Nachricht kommt oder weil ich denke, wer möchte was von mir? Das heißt, wenn ich wirklich konzentriert arbeiten möchte, etwas fertig machen möchte, dann ist es am besten, ich lasse mein Smartphone einfach in der Tasche, zumindest so, dass ich es einfach nie sehen kann.
Mhm. Wir haben ja mal diesen tollen Begriff kreiert, Medienkompetenz, ne?
Mhm, den ich überhaupt nicht mag.
Warum eigentlich nicht?
Ich finde, der ist einfach schon wahnsinnig abgelutscht. Und weil man
den kann keiner mehr hören so richtig.
Und so ist es. Und zum Teil, wenn man Medienkompetenz gebraucht, meint man eigentlich ja immer nur, ja, so den Umgang. Also ich weiß, wie ich mit dem Gerät umgehe, ich weiß, wie ich was bei Google finde, ich weiß, wie ich eine PowerPoint-Präsentation mache, wie ich Filme drehe und Ähnliches. Hm. Also das greift mir einfach zu kurz. Ich denke, wir müssen einfach viel mehr Medienwissen haben. Das heißt also Wissen darüber, was machen die Medien mit uns, was passiert online mit uns, was passiert mit unserem Verhalten, Emotionen, was verändert sich möglicherweise mit mir oder wieso bin ich vielleicht auch im Netz oftmals anders als im realen Umfeld? Was passiert mit mir da? Und das ist einfach momentan noch nicht so gang und gäbe.
Aber Sie machen doch zum Beispiel in Ihrem Institut und bei Ihrer Arbeit sowas Ähnliches wie Medienkompetenz oder würden Sie es anders nennen, Sie mit Schülern zum Beispiel machen und Kindern?
Ja, natürlich. Ich meine, mit Schülern machen wir schon dieses eigentlich dieses Selbsterkennen.
Was macht das Ding mit mir?
Was macht das mit mir? Also im Endeffekt diese ganzen cyberpsychologischen Prozesse und wir merken, dass Jugendliche total interessiert sind daran, zu verstehen, ja, warum bin ich vielleicht online manchmal aggressiver oder warum lerne ich vielleicht im Netz gerade auch ganz bestimmte Verhaltensweisen? Wie kommt es, dass ich vielleicht Moral oder auch Verhalten aus dem Netz übertrage. Was macht das mit mir? Und Jugendliche sind da ganz interessiert und möchten Dinge auch weiterentwickeln. Und ich glaube, auch nur über diesen Weg kann man eigentlich auch sozusagen bei Jugendlichen ein bestimmtes Verständnis anregen, dass sie vielleicht selber erkennen, Mensch, manches tut mir gar nicht gut, manches ist zu viel und manches brauche ich vielleicht auch gar nicht.
Was machen Sie da? Also welche Projekte führen Sie da durch?
Gut, wir machen verschiedene Projekte. Zum Teil geht es natürlich auch um Aggression und Gewalt und Hass und Hetze. Mhm. Da arbeiten wir natürlich sehr stark eben mit den Smartphones auch zusammen, dass wir sagen, also es sind eine Art Rollenspiele, es werden Filme gedreht, es werden Musikstücke kreiert, Rap-Songs gedreht gegen Gewalt, gegen Hass, mit Jugendlichen zusammen spezielle Filme auch gedreht. Wir machen aber natürlich auch zum Beispiel im Deutschunterricht, wenn bestimmte Literatur bearbeitet wird. Da kann man natürlich wunderbar das auch in das neue Deutsch übersetzen oder auch einen kleinen YouTube-Film drehen, das anderen Klassen zur Verfügung stellen und überhaupt auf YouTube stellen und sagen, hey, alte Literatur neu umgesetzt. Und dadurch versteht man natürlich auch, dass YouTube nicht unbedingt heißt, ich suche den heißen Hintern von den Kardashians, sondern ich kann damit auch wirklich was Sinnvolles bezwecken.
Für wie sinnvoll halten Sie zum Beispiel den Einsatz von iPhones und auch von Tablets an Schulen? Es gibt immer mehr Projekte, die haben das. Ich habe neulich mal in Bonn eine Schule besucht. Mhm. Die hat wirklich eine wahnsinnige Ausstattung mit Tablets. Und der Lehrer sagte mir, Tablets bringen die Chance, das Lernen zu individualisieren.
Man muss natürlich auch hier wieder differenziert schauen. Wenn ich natürlich jetzt in der Klasse oder in der Schule viele Tablets habe und iPhones habe und ich aber nicht weiß, wie ich die konkret einsetze, dann wird es zum Problem. Wir haben zum Beispiel in Amerika, das finde ich aber ganz spannend, eine neue Entwicklung von einer Art Schule, die nennt sich Alt School. Da geht es eigentlich darum, nach dem Willen von Montessori sozusagen, die alten Dinge weiter beizubehalten, aber mit den neuen zu mixen. Das heißt, und das sind Leute, die bei Google waren und diese Schulform erweitern wollen und praktisch auch verbreitern wollen. Und das Spannende ist, dass eben das nicht heißt, wenn Tablets in der Schule benutzt werden, dass man da 6 Stunden dran arbeitet, sondern unter Umständen nur eine halbe Stunde. Aber es kommt auf die halbe Stunde an, die ich richtig mache.
Also es kommt auf den richtigen Einsatz an.
Absolut.
Und auf den guten Lehrer, der das sinnvoll einsetzt.
Richtig. Und auch auf die, ich würde auch sagen, eine wichtige Rolle spielt, auch die Selbstkontrolle zu erlernen. Das heißt also auch selber zu sagen oder auch mich selbst im Griff zu haben, wann kann ich ohne, wann kann ich es abschalten. Also, dass ich zwar nicht in diesen Automatismus verfalle, ich muss es immer haben und ich kann nicht mehr ohne, sondern dass ich selbst entscheiden kann, wann möchte ich das benutzen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor.
Sie haben eben mal ganz kurz angesprochen, das fand ich sehr interessant, dass es in diesen virtuellen Welten, in diesen Cyberwelten, ein anderes soziales Verhalten gibt als in der Realität. Mhm. Und dass die Jugendlichen das auch Ich weiß gar nicht, ob man das bewusst trennen kann. Die haben verschiedene Identitäten, oder?
Also zum einen ist es natürlich so, dass man im Netz natürlich, das Spannende ist ja gerade, dass man verschiedene Identitäten haben kann und dass man auch verschiedene Dinge ausleben kann. Wir sehen, dass bei Jugendlichen eine besondere, wichtige Rolle spielt, gerade die sexuelle Identität zu finden. Wer bin ich in der Pubertät? Dass viele auch ihr Geschlecht einfach online wechseln, dass Mädchen als Jungs auftreten und umgekehrt, um einfach auch mehr über sich zu erfahren. Das ist ja auch das Spannende und das Tolle. Und wenn das 30% der Jugendlichen machen, zeigt das, dass hier natürlich auch ein Bedürfnis ist. Das ist natürlich auch an sich nichts Schlechtes. Das muss man natürlich auch sagen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Auf der anderen Seite kann man natürlich schon auch sehen, dass im Netz gewisse Hemmschwellen fallen können, weil ich natürlich körperlich ja nicht anwesend bin. Ja. Ich agiere ja eigentlich nur von einem Tablet oder von meinen Fingern aus und bin sozusagen mit Hirn dabei, aber mit meinem Körper nicht. Und wir wissen selber, dass wenn wir uns selber beobachten können bei gewissen Handlungen, dann sind wir aufmerksamer und schauen auch, was wir tun, auch gegenüber anderen. Im Netz fällt das weg. Das heißt, auch Aggression und Hass wird natürlich hier auch schneller mal ausgeübt oder mal etwas ausprobiert, weil ich ja auch nicht beobachtet werden kann, weil mich ja niemand sieht. Es kommt natürlich auch dazu, dass ich im Netz natürlich auch auf eine Gruppe von Leuten stoßen kann, die vielleicht ähnlich denken und oder die, sagen wir, gewalthaltige Inhalte ja auch gut finden. Dann fühle ich mich natürlich auch in einer Gruppe integriert und je mehr ich natürlich dazugehören möchte, desto mehr muss ich auch die Werte annehmen. Das heißt, umso aggressiver werde ich unter Umständen auch, weil ich ja dazugehören will. Also wir haben im Endeffekt, ja, ich will mal sagen, das Netz ist einfach keine Einbahnstraße mehr. Wir haben einfach diese Prozesse, das Reale beeinflusst, das Virtuelle und der virtuelle Raum einfach auch das, was ich im realen Leben mache.
Wir haben das ja auch bei dem Amoklauf in München gesehen und auch bei den Terroranschlägen, dass da zum Beispiel auf Twitter und auf Facebook also alles vorhanden war plötzlich. Also ernsthafte Meldungen, Hasskommentare, Häme-Kommentare, Kommentare von links, Kommentare von rechts. Richtig. Also die ganze Bandbreite des Netzes tauchte da wieder auf.
So ist das.
Und zwar übrigens in so einer Empörungswelle, oder? Das schaukelt sich 2-3 Tage auf und dann geht es wieder zurück.
Das Spannende ist natürlich gerade, was Sie sagen, diese Empörungswelle. Es kann natürlich gerade, wir haben noch nie ein Medium gehabt, über das wir natürlich so intensiv so viele Menschen erreichen können, wie jetzt über das Netz oder über Facebook oder Twitter. Das ist natürlich auch etwas, was für Personen natürlich auch besonders sein kann, weil sie können in kurzer Zeit mit ihrer Nachricht wahnsinnig viel erreichen. Das heißt, sie haben auch ein gewisses Standing, sie können von sich ein gewisses Image aufbauen. Und das ist natürlich für viele Leute auch besonders wichtig, wahrgenommen zu werden. Und das geht natürlich aus dem Netz sehr schnell. Ob das jetzt Empörung ist oder ob das jetzt konkreter Hass und Hetze gegen Leute ist, also das spielt eine ganz wichtige Rolle.
Ja, und jeder kann jetzt plötzlich Sender sein und hat eine Community.
Genau,
das war das ja vorher überhaupt nicht so, ne?
Richtig. Also dieses im Endeffekt, dass ich nur etwas tue und niemand reagiert, das war die Welt vor dem Internet.
Genau.
Heute ist es so, die anderen reagieren auf mich. Und ich achte natürlich auch umso mehr, wie reagieren die denn? Das heißt, ich werde natürlich versuchen, wenn ich besonders viele Leute in einer bestimmten Gruppe anziehen will oder möchte, dass sie mich gut finden, dass ich genau so reagiere, wie die es gerne möchten.
Wie kriegt man sowas wie diese Empörungswellen? Also es gibt ja auch Medienkritiker, die sagen, wir leben schon in einer Empörungsdemokratie.
Shitstormwelle, ja.
Ne? Wie kriegt man das in den Griff?
Ja, es gibt natürlich verschiedene Dinge. Ich meine, wenn man sich anschaut, was sozusagen auch der ehemalige Google-Chef Eric Schmidt im letzten Jahr gesagt hat, er glaube mittlerweile hat es solche Ausmaße angenommen, dass wir eigentlich auch Filtersysteme gegen Hass und Hetze im Netz brauchen. Es ist natürlich eine Frage, inwiefern die Technik, möglich kann sie alles machen, mit Sicherheit, inwiefern natürlich viele auch wieder aufschreien, sagen, ja, wir haben da auch eine Meinungsfreiheit. Mhm. Aber muss man sich natürlich auch fragen, ja, Gewalt, Hass und Hetze, hat das noch was mit Meinungsfreiheit zu tun oder befinden wir uns nicht hier auch im kriminalistischen Bereich oder bei Straftaten? Auf der anderen Seite denke ich, dass wir selber auch eine ganze Menge tun können. Wir nehmen es aber noch nicht so wahr. Ich glaube, wir können viel mehr im Netz auch aufschreien und uns auch im Netz zusammenrotten, genau wie die Hater, und zu sagen, hey, das wollen wir nicht, wir wollen ein sauberes Netz haben. Aber wir konzentrieren uns eigentlich immer mehr auf die negativen Dinge. Und das Positive wird eigentlich wenig genutzt. Ich meine, wir hatten vor ein paar Jahren diese Aufschreikampagne bei Twitter gegen Sexismus, die ja auch diese Sexismusdebatte, ob man jetzt dafür oder dagegen war, unglaublich angeheizt hat. Also wir sehen, wir können schon was bewirken. Wir müssen, glaube ich, nur auch mal unsere Bequemlichkeit hinter uns lassen und auch nicht immer sagen, ja, wir können ja eh nichts machen, sondern es einfach auch versuchen.
Ich finde das ganz interessant, dass aber auch sehr viele Jugendliche sehr sensibel sind. Also ich habe 2 Söhne, die sind 22 und 18 und die stört das wirklich eminent, dass sich da im Internet jeder so einem Sprachrohr von irgendeiner Ideologie aufspielen kann. Aber die können das relativ gut filtern. Jetzt sind die natürlich schon relativ alt.
Hier sind ja schon ein bisschen älter, aber was ich interessant finde, dass wir auch zum Beispiel in Österreich Studien haben, dass Jugendliche, also unter 18, sich zum Teil total überfordert fühlen, eigentlich mit dieser Vielfalt der neuen Medien, mit dem, was sie eigentlich alles wissen müssen, können sollen und auch tun sollen. Und da ist ja irgendwie auch so eine Art Spaltung. Wir Erwachsenen sagen immer, ja, die Jugendlichen wollen immer alles, die finden das alles ganz toll. Aber anscheinend haben wir als Erwachsene auch einen falschen Blick, auch auf unsere Jugendlichen zum Teil. Denn die finden das alles gar nicht so toll. Also ich glaube, die Medien haben hier auch mal eine Aufgabe, mal was richtig zu stellen.
Also im Grunde genommen könnte man doch sagen, dass diese ganzen sozialen Medien und digitalen Medien, diese Multi-Optionsgesellschaft, ja, wo wir alle alles haben können, eigentlich bis zur Spitze treibt.
Absolut.
Und ich kenne eine ganz interessante Studie, zum Beispiel Partnervermittlung im Netz. Da sind ganz viele Leute unglücklich, weil sie sich nicht entscheiden können, weil sie kriegen jeden Tag 20 Angebote. Ich will sie treffen, ich finde ihr Profil super. So die kommen nicht zur Potte.
Richtig, ja,
weil
klar.
Da zu viel da ist.
Ja, natürlich. Also wir mussten uns in die alten Zeiten zurückversetzen und wir mussten Entscheidungen treffen. Da mussten wir eine Strichliste machen, Vor- und Nachteile. Man musste überlegen, hat sich vielleicht mit anderen ausgetauscht, ja, was denkst du, ist vielleicht für mich richtig? Heute haben wir aber nicht nur diese wenigen Optionen, sondern die Algorithmen, Google und Co. bieten uns unglaublich viele Entscheidungsmöglichkeiten. Und jetzt stehen wir natürlich vor der Frage, was wähle ich jetzt? Wo mache ich Schluss? Da ist natürlich auch die Frage, ja, wann setze ich das Stoppschild und wann nicht? Das führt natürlich auch dazu, dass ich immer weniger entscheidungsfähig bin, weil ich einfach keine Entscheidung mehr treffen kann, weil ich das Gefühl habe, es gibt ja noch mehr Optionen und es könnte ja vielleicht noch besser sein. Also im Endeffekt verändert sich auch unser gesamtes Entscheidungsverhalten. Gleichzeitig, und das ist auch das Spannende, versuchen wir uns einerseits abzusichern durch Google und Co., aber auf der anderen Seite werden wir auch immer unsicherer, Entscheidungen zu fällen. Das heißt, wir können auch feststellen, mit unserer Intuition passiert auch was. Sie spielt ja gerade bei Entscheidungen eine wichtige Rolle. Wenn wir aber jetzt alles auf Algorithmen auslagern, dann lagern wir ja auch eigentlich unsere eigene Fähigkeit, die intuitiven Eingebungen, die wir haben, unser Bauchgefühl, eigentlich auch aus. Das heißt, wir schalten es eigentlich ab und das macht vieles wahnsinnig schwer.
Ja. Jetzt sage ich auch nochmal, ich kenne auch eine Studie, die weist genau das nach. Wenn wir uns auf die Intuition verlassen bei der Wahl eines Produkts, eines Menschen, eines zukünftigen Partners, da liegen wir relativ gut und sicher.
Absolut.
Wenn aber die Reflexion dazwischen kommt, wenn wir darüber nachdenken müssen und Objekte bewerten müssen, dann wird es immer schwieriger. Und dann wird es immer im Nachhinein wird die Wahl immer schlechter.
Ja, auch kritischer betrachtet.
Und kritischer betrachtet. So. Und wie kommen wir aus diesem Dilemma raus?
Das ist ja die spannende Frage. Im Endeffekt glaube ich, wir müssen selber auf uns selber eigentlich gucken und uns selber erkennen, genau diese Prozesse, die wir jetzt gerade beschrieben haben, dass die genau in uns ablaufen. Und ich glaube, wenn ich selber als User erkenne, was da mit mir passiert, dann kann ich auch den Schritt machen, um zu sagen, hallo, hier will ich das vielleicht nicht. Hier ziehe ich eine Grenze. Also ich glaube, wir müssen einfach verstehen, was mit uns im Netz passiert, was das Smartphone mit uns macht. Und ich glaube, nur wenn wir dieses wissen, dann können wir auch unser Verhalten verändern. Aber wenn wir mit unserer Bequemlichkeit weitergehen und auch sozusagen nicht reflektieren, weil es ja auch zum Teil schwierig ist, wir wollen auch nicht darüber nachdenken. Es ist ja auch viel, worüber wir nachdenken müssen. Aber ich glaube, wir müssen es mehr tun, damit wir eben bestimmte Fehler nicht machen und damit wir vor allen Dingen auch in diesem Internetdschungel nicht untergehen.
Ist das so die Renaissance der alten Werte? Autonomie, Kontrolle, Selbstkontrolle, Selbstreflexion?
Absolut, ja. Ich würde sagen.
Und Askese?
Auf jeden Fall. Ich meine, wenn Sie gerade auch Askese ansprechen, ist ja so schön, dass mittlerweile immer mehr Detox-Camps eigentlich aus dem Boden schießen. Also, dass man sagt, man geht ins Kloster, um vom Smartphone wegzukommen. Oder man macht Ferien ohne das Smartphone. Also digitale sozusagen Enthaltsamkeit. Manche können darüber lachen, kann sagen, ach, ich brauche das nicht. Aber ich glaube, wenn man selber mal eine Art Online-Logbuch geführt hat und sieht, wie oft man am Tag on ist, wie viele Stunden man verbringt und wie viel man macht und wie viel es vielleicht auch nutzlos ist und wie viel es man gar nicht benötigt und vielleicht uns auch im Ablauf stört, dann reflektiert man erstmal und dann sieht man ja, mir könnte ich auch was verändern.
Das wäre ein Weg, ne? Man macht so ein eigenes Internet-Tagebuch.
Auf jeden Fall. Es gibt ja auch
Es
gibt ja auch tolle Apps, die das sogar mittlerweile schon können.
Ach so, das geht auch schon.
Das geht auch schon, ja.
Gut, Hauptsache die Leute hören Radio und unsere Sendung. Vielen Dank, Frau Katzer.
Ja, ich danke Ihnen.